Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Venustasin. Kennen Sie das? Nach langen Spaziergängen sind die Beine schwer und geschwollen oder der Schlaf wird durch nächtliche Wadenkrämpfe gestört. Die Ursache dafür können überlastete Venen sein. Venustasin verleiht schweren Beinen Leichtigkeit. Der in Venustasin enthaltene Rosskastaniensamenextrakt stärkt die Venen auf natürliche Weise und kann Beinschwellungen und nächtliche Wadenkrämpfe reduzieren. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Crazy Sexy Wechseljahre. Der für Sie Podcast von und mit Angela Löhr.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Crazy Sexy Wechseljahre. Unser Thema heute heißt Venusvenen. Was tun bei geschwollenen Beinen, Krampfadern, Besenreißern und Co.? Meine heutige Gesprächspartnerin ist Gefäßchirurgin aus Leidenschaft und jeden Tag in ihrer Praxis für Gefäßmedizin im Münchner Süden für ihre Patientinnen da. Sie hat ein Buch geschrieben, in dem es um die frauenspezifischen Themen in der Gefäßmedizin geht. Sie sagt, Frauenbeine und Männerbeine unterscheiden sich voneinander. Und zwar nicht nur äußerlich, denn Frauenbeine brauchen eine ganz spezielle Form der Behandlung und einige Erkrankungen treten wirklich nur bei Frauen auf. Über diese frauenspezifischen Beschwerden und was wir dagegen machen können und teilweise sollten, werden wir heute sprechen. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Kerstin Schick.
Herzlichen Dank, Angela. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich riesig, da zu sein. Ganz toll. Wunderbar. Das ist ein super Gesprächsthema und ich freue mich, dass wir darüber reden können.
Ich mich auch. Ich bin ganz gespannt. Kerstin, du hast ein Buch geschrieben, das den Titel Venusvenen, so werden Frauenbeine gesund, stark und schön trägt. Wieso widmest du dieses Buch und ja auch einen Großteil deiner Arbeit so gerade den Beinen, den Frauenbeinen?
Entstanden ist dieser Gedanke und die Notwendigkeit, dass man sich diesem Thema widmet, aus einer 10-jährigen Erfahrung der letzten Jahre. Und Frauen kommen mit ganz speziellen Fragestellungen zu mir in meine Praxis. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns diesen Fragestellungen auch widmen und sie wahrnehmen. Und gerade an den Beinen haben ganz, ganz viele Frauen große Schwierigkeiten unterschiedlichster Art. Und deswegen haben sie es verdient, dass wir sie in den Fokus nehmen.
Und du sagst, Frauenbeine und Männerbeine sind nicht nur äußerlich unterschiedlich, sondern wir dürfen sie auch wirklich auch anders betrachten, so auch innerlich anders betrachten.
Ja, dürfen wir. Also natürlich ist ja die Anatomie und die Funktionalität der Beine jetzt kein unter Frauen und Männern Beinen kein großer Unterschied. Das muss man natürlich erstmal so festhalten. Aber schon in der Frage zum Beispiel der Muskelmasse unterscheiden sich Männer und Frauen ganz gravierend. Männer haben ja so 40% Muskelanteil am Körpergewicht. Frauen in der Regel nur so durchschnittlich 23. Also ein großer Unterschied, der auch schon wieder für Beschwerden unterschiedlichster Art auch mal da sein kann oder einfach, dass Beine anders funktionieren, andere Probleme haben. Wir haben andere Struktur des Bindegewebes und wir haben auch die Hormone, die bei den Frauen auch gerade die Gefäße ganz stark beeinflussen können. Und deswegen haben wir unterschiedliche Ausprägungen von Erkrankungen, also auch von Beschwerden, Krankheitsbilder. Und deshalb muss man sie auch so in den Fokus nehmen.
Wie weit ist da deiner Erfahrung nach so wirklich diese Gendermedizin, wie man das ja heute bezeichnet?
Gendermedizin ist eigentlich schon ein relativ alter Schuh. Also auch wenn er gerade richtig gut an Fahrt aufnimmt, was mich riesig freut, weil das ist mein Herzensthema, wie du ja schon raushörst. Und das geht ja alles hier um Gendermedizin letztendlich. Aber schon in den 80er Jahren hat die WHO die Gendermedizin zur Thematik gemacht. Das heißt, wir kennen eigentlich schon sehr lange, wenn man es jetzt auf die Gesamtzeit der Menschheit bezieht, nicht ewig lange, aber zumindest schon ein paar Jahrzehnte wissen wir, dass wir hier Unterschiede vor uns haben. Wenn wir Männer und Frauen als Ärztinnen und Ärzte behandeln, wissen wir, wir müssen darauf achten, welches Geschlecht sitzt vor uns. So wie wir auch jeden Menschen individuell ansonsten auch betrachten müssen, spielt das auch eine ganz große Rolle. Und zum Glück hat dieses Thema in den letzten Jahren wirklich an Fahrt aufgenommen, aus den verschiedensten Blickwinkeln. In der Gefäßmedizin ist es nicht sehr besonders stark ausgeprägt bislang das Interesse an dieser Fragestellung. Und das ist der Grund, warum ich mich als Gefäßchirurgin dieser Frage nochmal ganz besonders gewidmet habe.
Mhm. Hast du eine Idee davon, warum das in der Gefäßmedizin noch nicht so weit fortgeschritten ist? Ist die so sehr viel von Männern besetzt gewesen in den letzten Jahrzehnten oder woran liegt das?
Eine ganz gute Frage. Also gerade die Frage, warum ist Gendermedizin noch nicht so angekommen, wie es eigentlich sein sollte, qua dieser 30 Jahre bereits Bekanntheit dieser Thematik. Es mag tatsächlich eine Rolle damit spielen, dass viele behandelnde Menschenärzte Männer sind und deswegen ganz eingeschränkt und vielleicht auch da einen etwas eingeschränkteren Blick auf die Fragestellungen haben. Die Gendermedizin nimmt ganz viel Fahrt mit den Frauen in der Medizin auf. Also das lässt sich auf jeden Fall so feststellen, dass umso mehr Ärztinnen da sind, umso mehr wird auch diese Fragestellung laut und deutlich thematisiert. Die Gendermedizin, den allermeisten wird sie bekannt sein durch die Kardiologie mit der Fragestellung der andere Herzinfarkt, der weibliche Herzinfarkt. Da wissen wir ja wirklich, wie gefährlich es ist, wenn ich nicht weiß, dass Erkrankungen unterschiedliche Ausprägungen haben können bei Männern und Frauen. Und ich glaube, alle anderen Fachgruppen, die ziehen jetzt einfach so nach und nach und kommen da auch auf die Idee ihrer spezifischen, geschlechterspezifischen Besonderheiten. Und die Gefäßmedizin ist deshalb nochmal so spannend, weil, wie vorhin schon angesprochen, die Hormone eben hier eine große Rolle spielen.
Mhm. Wir sprechen über Gefäßmedizin und womit du dich beschäftigst, ist noch ein spezielleres Fachgebiet davon, die Phlebologie. Kannst du uns kurz abholen und mitnehmen, was ist das eine und was ist das andere?
Das ist hervorragend ausgesprochen, Angela. Das ist nicht jedem vergönnt. Die Phlebologie ist tatsächlich die Heilkunde, die Venenheilkunde, also die Lehre der Venen nochmal ganz speziell. Während ja die Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin erstmal sich um alle Gefäßbereiche kümmert, ist die Phlebologie der spezielle Unterbegriff für die Betrachtung der Venen mit all den Problemen, die da sind und auch des lymphatischen Gefäßsystems. Und umfasst natürlich so die Thrombose, die Krampfadern, Besenreißer, die geschwollenen Beine, Ödeme und das Lipödem. Also da ist nochmal diese Spezialisierung, ist kein eigener Facharzt, aber eine Zusatzbezeichnung, die Ärzte verschiedener Fachrichtungen noch dazu nehmen können.
Du hast eben schon einige Beschwerdebilder aufgezählt, über die wir ja gleich sprechen werden, weil das zum Großteil eben auch Beschwerden sind, die viele Frauen so in den 40ern und 50ern haben, die teilweise tatsächlich auch hormonelle Ursachen haben, dass sie jetzt auftreten oder sich jetzt verstärken in dieser Zeit. Würde dich gern bitten, vorher tatsächlich nochmal so ein bisschen auf die Basis zu sprechen zu kommen. Gefäße, Venen, Arterien, Blutkreislauf, Lymphsystem, so was müssen wir wissen? Was müssen unsere Hörerinnen wissen, um zu verstehen, wenn wir gleich über die Beschwerdebilder sprechen, was da wirklich passiert?
Ja, wunderbar. Also sehr, sehr gerne. Da läufst du bei mir offene Türen ein, weil mir es so wichtig ist, wenn wir mit Betroffenen, wenn Patientinnen da sind, dass wir hier auf Augenhöhe reden können. Natürlich kann eine Patientin nie jetzt gleich Gefäßchirurgin oder Gefäßmedizinerin werden, ist auch gar nicht nötig. Aber selber zu wissen, wie funktioniert mein Gefäßsystem, mal so ganz grob und wo liegt eigentlich jetzt das Problem? Warum funktioniert es nicht, an welcher Stelle? Und ich finde, dass das ganz wichtig ist, damit eine Therapie auch erfolgreich sein kann, dass ich selber meine Erkrankung verstanden habe, dass ich die Physiologie dahinter verstanden habe. Und da sind wir in einem neuen Bereich eigentlich der Medizin, weil früher hat der Arzt eigentlich nur gesagt, so ist es und das machen wir und hat eigentlich kaum was dazu erklärt.
Genau, die Götter in Weiß.
Ganz genau. Am besten noch bei einer Visite reingerauscht und sagen, morgen machen wir die OP und Punkt und unterschreiben Sie hier. Und da sind wir ja zum Glück ganz, ganz weit davon mittlerweile entfernt und sind auf dem richtigen Weg. Und dahin geht es eben im Prinzip Patientinnen und Patientenaufklärung und Mitnahme, Information. Und erst dann kann eine Therapie gemeinsam wirklich auch erfolgreich sein, wenn ich verstanden habe, was los ist. Mhm. Unser Gefäßsystem baut sich aus einem versorgenden Gefäßsystem. Das sind die Arterien, die bringen sauerstoffreiches Blut überall dahin, wo es gebraucht wird. Und dann haben wir ein entsorgendes Gefäßsystem, das sind die Venen. Die bringen dann das sauerstoffarme Blut, weil der Sauerstoff schon irgendwo in der Peripherie abgegeben worden ist, wieder zurück zum Herzen. Die Arterien werden angetrieben oder das Blut in den Arterien wird angetrieben durch unser Herz. Das funktioniert als Pumpe in dem Kreislauf und bringt mit jedem Herzschlag, schiebt das Blutvolumen mit sauerstoffreichen angereicherten Erythrozyten in die Peripherie, sei es also nach oben zum Hirn, in die Arme, in die Bauchorgane oder eben auch in unsere Beine. Mhm. Und dort kommt es dann irgendwo an und diese Gefäße, also diese Arterien, die Gefäßversorgenden Arterien oder die versorgenden Arterien, die werden immer kleiner. Die sind groß, die Aorta ist ja ganz groß, die hat einen Durchmesser so von 1,5 bis 2,5 Zentimeter im Bauchraum und die wird dann immer kleiner und kleiner und kleiner und kleiner und kleiner. Und ganz am Schluss sind die Gefäße auf einer Ebene, wo dann der Sauerstoff abgegeben wird, so klein, dass nur noch jeder kleinste Erythrozyt hintereinander durchpasst. Und ein Erythrozyt ist so 7 Mikrometer groß. Das ist richtig klein. Mhm. Und die laufen da so im Gänsemarsch hintereinander durch die sogenannte Kapillare. Das ist das kleinste Gefäß. Dort tritt dann der Sauerstoff ins Gewebe über, in die Zellen über, die diesen Sauerstoff dringend brauchen, um am Leben zu bleiben. Jetzt hat das Blut, das dann da ist, eben kaum noch oder weniger Sauerstoff und wird dann wieder zurücktransportiert. Und diese Aufgabe übernehmen die Venen. Die müssen es dann gegebenenfalls gegen die Schwerkraft tun. Wenn es zum Beispiel um die Beine geht, und wenn wir uns vorstellen, die Zelle, um die es jetzt da geht, die sitzt irgendwo in den Zehenbereichen, dann muss von diesen Zehenbereichen das Blut bis hoch zurück zum Herzen.
Das ist ein langer Weg.
Das ist ein langer Weg. Je nachdem, wie groß der Mensch ist, kann das von 1,20 Meter, 30 bis 50 vielleicht noch ein bisschen höher sein. Also in Großbrustkorbhöhe. Und das müssen die Venen schaffen. Und darin liegt auch das Problem bei vielen venösen Erkrankungen, dass diese Strecke gegen die Schwerkraft tatsächlich schwierig zu überwinden ist. Und wir dafür von unserer ganzen Physiognomie her und in seiner Entwicklung eigentlich auch nicht so richtig ausgelegt waren, weil wir ja erst noch nicht so ewig auf unseren Beinen rumlaufen, im aufrechten Gang. Also da steckt ganz viel der Hase im Pfeffer, wie die Venen hier funktionieren, angelegt sind. Aber auf jeden Fall müssen die Venen jetzt das Blut nach oben bringen. Dafür haben wir unsere Wadenmuskulatur. Und die Wadenmuskulatur spannt sich an bei jedem Schritt, den wir gehen. Und wenn sie sich anspannt, dann drückt sie die Venen zusammen. Und wenn sie zusammengedrückt sind, wird das venöse Blut Richtung Herz schon mal in die richtige Richtung gepresst. Wenn sie sich wieder entspannen, würde das Blut einfach nach unten fließen. Und damit es dann überhaupt effektiv oben ankommt, haben wir alle circa 4 Zentimeter im Verlauf des Beines eine Klappe. Und diese Klappe funktioniert wie ein Rückschlagventil. Das würde jetzt mal den meisten Frauen noch nicht gleich was sagen, aber mir hat es nämlich früher auch nichts gesagt. Aber das ist ein Ventil, das sozusagen mit dem Strom aufgeht. Und wenn die Gegenrichtung auf die Klappe trifft, also sprich nach unten wieder alles fließt, dann dichtet die mechanisch ab. Sie macht dann einfach zu. Und so wird das Blut wirklich stufenweise Richtung Herz nach oben transportiert und es funktioniert ausgesprochen gut, sehr effektiv und irgendwann kommt es im Herzen wieder an.
Das ist super plastisch erklärt. Vielen herzlichen Dank. Heißt das dann auch im Rückschluss, dass das Ganze wichtig ist, dass wir unsere Wadenmuskeln tatsächlich trainieren?
Ganz genau. Darin liegt, das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Wenn ich das verstanden habe und erkenne, wie wichtig die Wadenmuskulatur ist, dann erkenne ich auch, wie wichtig das normale Gehen ist. Ich muss zwingend jetzt gar nicht der Supersportler werden, Marathon laufen und irgendwie extrem Kletterer, sondern es reicht für unsere Venen zumindest, reicht das normale Gehen. Und das ist großartig. Es gibt nichts Besseres, was wir eigentlich für unsere Beine tun können, als viel zu laufen, einfach zu gehen, spazieren zu gehen, zu wandern, also wirklich die Beine so einzusetzen, wie sie gedacht sind.
Gibt es da irgendeine Anzahl an Kilometern oder eine Anzahl an Schritten oder so, die du empfiehlst, um das eben so auch im fortschreitenden Alter normal in Gang zu halten und diese Funktionalität zu gewährleisten?
Also wir haben ja von der WHO die verschiedenen Vorgaben und Empfehlungen, die man da umsetzen kann. Ich meine, ich würde mich nicht zu sehr an diesen Schrittzählern etc. festhalten. Ich bin ein großer Freund davon zu sagen, lieber regelmäßig und auch kleine Strecken. Also es ist viel wichtiger, dass wir wirklich immer wieder am Vormittag, am Nachmittag auch immer wieder mal 20 Minuten gehen, eine Viertelstunde gehen, weil wir, wenn wir das lange Sitzen zum Beispiel, wir kommen da sicher gleich noch dazu, das lange Sitzen ist ja Gift für unsere Beine. Und wenn wir dann nach langem Sitzen aufstehen und sagen, ich gehe jetzt 3 Stunden, kompensiere ich das nicht. Also viel wichtiger ist, dass ich zwischendurch immer wieder mal Pausen einbaue und dann meine Beine bewege, dass ich jeden Weg, den ich zu Fuß zurücklegen kann, eigentlich auch wirklich zu Fuß zurücklege, jede Treppe nehme, die ich nehmen kann. Und das ist fast noch wichtiger, als dass ich dann am Nachmittag feststelle, oh Gott, mein Schrittzähler, der ist noch viel zu wenig ausgelastet und jetzt gehe ich mal 2 Stunden. Ist auch nicht schlecht, mache ich nichts verkehrt. Aber noch wichtiger für unsere Beine ist das Regelmäßige und dann muss das gar nicht so ewig sein.
Also lieber häufiger und dann kommen am Ende die vielen Schritte ja auch beisammen.
Stimmt, die kommen dann auch zusammen, ganz genau.
So, das heißt, wir haben jetzt so die Grundlage, um zu verstehen, was die Beschwerdebilder, über die wir gleich sprechen, wo die dann herkommen, dass wir wirklich auch dir folgen können mit deinen Erläuterungen. Vielen Dank an der Stelle. Wir haben uns im Vorfeld einige Beschwerdebilder herausgesucht, wo du aus deiner Erfahrung sagst, das sind die am häufigsten auftreten, die also am wichtigsten sind, jetzt hier in diesem Podcast zu besprechen. Es gibt natürlich einige mehr noch. Also ich sag mal an der Stelle, sorry für die, wenn wir irgendwas nicht besprechen, was du, liebe Hörerin, jetzt hier dir vielleicht erhofft hast. Aber vielleicht ist es ja auch schon dabei. Also was als erstes hier auf meinem Zettel steht, ist das Thema Thrombose. Mhm. Das Thrombose-Risiko, sagt man ja auch, das steigt bei Frauen so mit zunehmendem Alter tatsächlich auch mit dem Beginn der Wechseljahre. Kannst du uns erklären, warum das so ist und wie wir damit umgehen?
Das ist ganz richtig, dass die Thrombose ganz oben steht, weil sie sicherlich von den Thematiken, die wir heute noch besprechen werden, eigentlich das dramatischste Krankheitsbild ist, weil die Thrombose beschreibt eine Verstopfung im tiefen Venensystem. Hat sich also ein Gerinnsel gebildet. Und was wir gerade noch nicht angesprochen haben in der Vorbereitung jetzt für den Einstieg, Arterien und Venen, haben wir die Gerinnung noch nicht. Die Gerinnung ist ja ein ganz komplexe Situation im menschlichen Körper. Dafür braucht man eigentlich ein eigenes Hochschulstudium und immer wenn man glaubt, man hat es begriffen, hat man es doch nicht begriffen. Es gibt ein paar wenige Fachärzte, die da echte Checker sind. Die Gerinnung ist hochkomplex. Man kann zusammenfassen, dass es immerhin auch ein Gleichgewicht ist. Die Gerinnung funktioniert nur dann gut, wenn sie in Balance ist. Wir haben nicht auf der einen Seite die Blutung und auf der anderen Seite die Gerinnung, also die echte Gerinnselbildung, wo das Blut geronnen ist. Und dazwischen bewegen wir uns. Wir wollen weder an der Blutung versterben, noch daran, dass das Blut gerinnt. Und diese komplexe Balance, die läuft in ganz kleinen, feinen Wegen ab und die Korridoren. Und wenn man da aus dem Korridor raustritt, dann kommt es entweder sehr schnell zu einer starken Blutung oder sehr schnell zu einer Gerinnselbildung. Und beides ist natürlich potenziell auch wirklich bedrohlich. Die Gerinnselbildung, die sich ausbildet im tiefen Venensystem, die ist deshalb potenziell tödlich für uns oder so gefährlich, weil sich davon kleine Teile lösen können und über das tiefe Venensystem den Weg, den wir gerade beschrieben haben, zurück zum Herzen zurücklegen. Wenn dieses Gerinnsel im Herzen ankommt, dann trifft es auf das Herz im rechten Vorhof und läuft dann über die rechte Kammer in die Lungengefäße hinein, um eigentlich wieder dort Sauerstoff aufzunehmen. Das ist ja der ganz normale Weg, der auch wichtig ist für unseren Kreislauf, aber in dem Fall läuft diesen Weg auch das kleine Gerinnsel. Und das Gerinnsel geht dann in die Lunge und bleibt dort irgendwo in einem Gefäß stecken, das vom Durchmesser dann kleiner ist als das Gerinnsel selber und es verstopft es komplett. Gleichen Effekt haben wir auch bei einem Herzinfarkt oder bei einem Schlaganfall. Und das kann dazu führen, dass dieses Areal, das von der Lunge da wichtig versorgt werden sollte, dass das unterversorgt ist, Lungengewebe abstirbt und man auch letztendlich an dieser sogenannten Lungenembolie auch versterben kann. Und das ist der Grund, warum die Thrombose bei uns ganz oben drauf steht, weil sie tatsächlich so gefährlich ist. Und du hast jetzt gerade angesprochen, dass dieses Thromboserisiko wirklich steigt mit dem Lebensalter. Und es ist dann auch nochmal ein ganz interessantes und wichtiges Thema für Frauen in den Wechseljahren. Vor allem dann, wenn sie Hormone einnehmen. Mhm. Weil in den Wechseljahren ja viele Frauen auch Hormone verordnet bekommen, um massive Beschwerden, vollkommen auch verständlich und nachvollziehbar, dass diese Beschwerden gelindert werden sollen. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie ich das mit Hormonen behandeln kann. Aber potenziell, wenn ich jetzt Tabletten einnehme, haben die auch ein Risiko, diese Thromboseneigung auch zu fördern. Und deswegen muss ich mir vorher auch mit der behandelnden Ärztin, und das ist eine ganz wichtige Empfehlung, das wirklich besprechen, wie groß ist mein eigenes Thromboserisiko. Und wenn das aus irgendeinem Grund erhöht ist, dann muss ich dafür Rechnung tragen als behandelnde Ärztin, und dann eventuell auf alternative Produkte umsteigen und Präparate oder Möglichkeiten und eben keine Hormone verschreiben.
Welche sind da Faktoren, Risikofaktoren, wo dann wirklich genau geschaut werden sollte, ob eine Hormonersatztherapie noch geeignet ist oder ob man besser wirklich sich eine Alternative sucht?
Ja, ganz wichtig. Also erste Frage dabei ist immer, hat schon mal eine Thrombose stattgefunden? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wenn also im Laufe meines Lebens, diesen davor liegenden Jahrzehnten schon mal eine Thrombose erfolgt ist, dann müssen eigentlich die Alarmglocken angehen, weil dann hat diese Patientin tatsächlich ein erhöhtes Risiko für Thrombosen. Das ist immer der Faktor 1, schon mal eine stattgehabte Thrombose. Und da gibt es natürlich auch nochmal Unterschiede. Hat die Thrombose stattgefunden, weil ich in einem Gips eingegipst war, mein Bein, und ich mich lange nicht bewegen konnte? Oder hat die einfach aus dem Nichts, ist die einfach so auf einmal gekommen und man weiß überhaupt nicht, woran es lag? Diese spontanen, wie wir es nennen, Thrombosen sind nochmal gefährlicher als diejenigen, die vielleicht durch einen Langstreckenflug nach Melbourne oder durch einen Unterschenkelgips verursacht waren. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann ist die nächste Frage auch, liegt eventuell eine bekannte Gerinnungsstörung bei der Patientin selber vor? Manchmal wird das durch Zufall erfasst, weil ich vielleicht bei einer schwangeren Patientin mal schaue, ist da vielleicht eine Gerinnungsstörung vorliegend oder weil in der Familie schon Thrombosen bekannt sind. Also da kann es sein, dass jemand schon mal eine sogenannte Gerinnungsdiagnostik durchlaufen hat und man weiß, hier liegt ein Risikofaktor vor, der ist in der Regel angeboren, genetisch bedingt. Und dann muss man dem natürlich auch Rechnung tragen und sagen, nein, diese Patientin kann dann keine Hormonersatztherapie bekommen, zumindest nicht die medikamentöse Form, die eventuell das Thromboserisiko fördert. Wichtig ist dann nochmal die Frage nach der Familie. Hat jemand, mehrere Menschen in der Familie schon Thrombosen gehabt oder ist da vielleicht eine Gerinnungsstörung bekannt? Das sind so mal die allerwichtigsten Tumorerkrankungen. Da wollen wir jetzt davon ausgehen und hoffen, dass unsere Hörerinnen das alle nicht haben, aber Tumorerkrankungen sind auch ein Koinzidenzfaktor. Wenn da was vorläge, dann darf man auf gar keinen Fall auch mit Hormonen das nochmal steigern, weil das leider auch immer das Thromboserisiko fördert.
Genau, das ist weithin bekannt, sag ich mal, ne? Also viele Menschen, viele Frauen wissen das und ich gehe mal davon aus, dass die Gynäkologen das alle berücksichtigen, dieses Thema. Also da hatten wir auch schon eine tolle Podcast-Folge hier mit der Frau Dr. Schwenkhagen. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge das war. Das war relativ am Anfang. Ich würde mal irgendwie auf Folge 10 oder 11 oder so tippen. Also wer da nochmal nachhören möchte, kann das ja gerne noch tun. Welche Frage jetzt vielleicht auch aufkommt bei der einen oder anderen Hörerin ist, es wird ja immer gesagt, die bioidentischen Hormone seien nicht so gefährlich wie die anderen. Und du hast gesagt, sind jetzt zwei Fragen auf einmal, wenn man das in Tablettenform einnimmt. Es gibt ja auch Cremes, die geschmiert werden. Gilt das dafür nicht? Und wie gesagt, die andere Frage, bioidentisch, ist das dann weniger hoch, das Risiko?
Also das Östrogen ist immer das, was so böse ist bei der ganzen Sache. Da müsste man schauen, bioidentisch tatsächlich wird als weniger problematisch betrachtet. Das, also wie gesagt, das klassische Östrogen ist das, was tatsächlich das Thromboserisiko massiv fördert. Und Cremes sind tatsächlich besser. Also wenn ich Möglichkeiten habe, meine Beschwerden mit damit schon zu lindern, und da ist ja auch immer, ich bin jetzt keine Gynäkologin, sondern nur Gefäßchirurgin, deswegen bin ich in der Beratung da ja nicht direkt drin. Aber die Frage ist, wie nähere ich mich den Beschwerden an? Die Lebensqualität muss auf jeden Fall erhalten bleiben und sollte möglichst hoch sein. Und vielleicht hat man die Möglichkeit, da den Weg zu gehen, dass man die Dinge steigert, dass man tatsächlich anfängt und sagt, ich beginne mit zum Beispiel einer Creme und schaue, ob damit meine ersten Beschwerden, die vielleicht vorrangig sind, schon zu lindern sind, bevor ich gleich massiv medikamentös eingreife. Ich hoffe, dass die Gynäkologen und Gynäkologinnen, die zuhören, jetzt der gleichen Meinung sind. Aber es sind natürlich immer so ein bisschen unterschiedliche Betrachtungsweisen. Komme ich von den Gefäßen? Komme ich jetzt von der Gynäkologie? Ja. Aber ich glaube, genau das ist ja so wichtig, dass man hier im Austausch ist und alle Aspekte betrachtet.
Und der Ratschlag erstmal mit der niedrigstmöglichen Dosierung zu beginnen und das nach und nach zu steigern, wenn es noch nicht helfen sollte. Ich meine, der ist ja grundsätzlich richtig in jedweder Hinsicht, was Arzneimittel und natürlich auch die Hormonersatztherapie betrifft.
Ja.
Das heißt, die Thrombose haben wir jetzt mal so als Punkt Nummer eins, als Krankheitsbild Nummer eins ja tatsächlich herausgestellt. Die ist also etwas, das wir immer im Hinterkopf haben sollten, wenn wir uns mit unseren Beinen, mit unseren Venen, mit unserem Gefäßsystem beschäftigen und da irgendwelche Anzeichen sind, dass wir einfach immer darauf achten, dass das mitgecheckt wird, auch wieder das Risiko ist.
Ganz genau. Und dass wir eventuell selber, du hast ja vorhin gesagt, das sollten auch alle Gynäkologinnen und Gynäkologen immer im Hinterkopf haben. Das ist sicherlich auch der Fall. Aber ich bin ein großer Freund der mündigen Patientin, wie ich ja schon sagte. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig. Das ist eines der wichtigsten Dinge für Qualität, glaube ich, in der Medizin, dass die Patientin selber auch sagt, wie ist denn das, ich hatte schon mal eine Thrombose, zum Beispiel jetzt in dem konkreten Fall, und das gemeinsam einfach anspricht und auch vielleicht die Sorge, die da ist, anspricht, und dass man dem auch Rechnung tragen kann.
Und es gibt ganz viele tolle Bücher darüber, unter anderem nämlich dein Buch namens Venusvenen, um das jetzt nochmal hier zu erwähnen, weil es so schön passt, weil da hast du auch das Thrombose-Thema aufgegriffen und an einem Fall geschildert, wie das der Patientin damit dabei erging und wie ihr vorgegangen seid, um da entsprechend sie aus dem Thema herauszuholen, ne? Soweit wie das
geht. Ich begleite da 10 Frauen, die auch alle einen Namen kriegen und die auch alle beschrieben sind, weil sie mir auch einfach so am Herzen liegen. Da sei nochmal gesagt, dass das keine konkreten Frauen sind. Ich muss da regelmäßig jetzt auch in meiner Sprechstunde darauf hinweisen, dass das keine Patientinnen sind, die je bei mir aufgelaufen sind. Aber wenn man sich da erkannt fühlt, dann ist man bester Gesellschaft, weil es eigentlich einfach von der Art, wie Probleme dargestellt werden, sich sehr häufig ähnelt. Und das wollte ich eben dadurch ausdrücken, dass ich eine Patientin sehr konkret beschreibe in ihrer Art, in ihrem Austreten, wie sie sich mir präsentiert und wie man sich unterhält. Und deswegen ist das auch so individuell und sehr persönlich geschrieben. Und diese 10 Frauen begleiten wir gemeinsam auf ihrem Weg durch ein Gespräch, durch eine Untersuchung, durch die Behandlung und wie sie letztendlich dann auch nochmal später nochmal wiederkommt und wie der Weg weitergegangen ist für sie.
Mhm. Und das ist sehr, also es liest sich sehr toll, es macht auch Spaß. Also es ist auch ja ein tolles stilistisches Mittel, ne? So wirklich Geschichten zu erzählen von Menschen. Es macht wirklich, man möchte wissen, was mit ihnen passiert, wie es mit ihnen auch weitergeht, und man fühlt sich da sehr gut verbunden, finde ich. Also ich mag das sehr gerne, dass du diesen Stil gewählt hast für dein ja eigentlich Fachbuch, was aber eben wirklich für den Laien absolut geeignet ist.
Weißt du, es ist ja auch ein Teil meines Lebens. Also auch ich, es geht ja auch als Ärztin so, dass ich mich auch frage, wie geht's jetzt mit dieser Patientin weiter, und mich freue, wenn man sich dann wieder sieht und wenn es dann positiv für sie läuft und wie denn. Und es sind auch viele persönliche Dinge, wo Frauen mir erzählen, in welcher Lebensphase sie sind, und auch Sorgen berichten, die jetzt nicht immer zwingend mit der Medizin direkt was zu tun haben. Und ich glaube, das war mir so wichtig zu transportieren. Ich hatte den Gedanken, meine Sprechstunde letztendlich in ein Buch zu bringen, um zu zeigen, dass man sich angenommen fühlen kann. Das ist mir so wichtig.
Mhm. Also so ein Stück weit dürfen wir tatsächlich in deinen Praxisalltag hineinschnuppern, ja. Mit diesem Buch.
Ja, so ist es.
Das zweite Beschwerdebild, was wir uns rausgesucht haben, sind die geschwollenen Beine, das sogenannte Lymphödem. Lymphödem. Mhm. Das ist etwas, was auch häufig auftritt, hast du mir im Vorfeld erzählt, gerade jetzt so in den Wechseljahren, und das ist tatsächlich auch hormonell bedingt durch die Änderung im Östrogenhaushalt. Mhm. Was passiert da?
Also das, was Frauen auch schon vor den Wechseljahren ganz viel erleben, das zyklusabhängig, also natürlich nicht alle Frauen, aber doch auch ein großer Anteil an Frauen berichten, dass zyklusabhängig Beschwerden auftreten. Das liegt auch schon an unserem Hormonhaushalt, der schwankt während des Zyklus und dann eben hormonbedingt die Wassereinlagerungen verstärkt werden durchs Östrogen. Und das haben wir dann auch in den Wechseljahren auch. Und deswegen haben auch leider viele Frauen in den Wechseljahren, in dieser Phase dieser Umstellung, dann auch deutlich mehr Wassereinlagerungen, was für viele nur mit einem Unwohlsein einhergeht, dass ein bisschen ein Spannungsgefühl auftritt. Manche merken es auch nur optisch, oder dass der Schuh nicht passt, dass die Hose nicht drüber geht, dass die Sandale einschneidet. Und das gibt's auch, dass man überhaupt keine großen Beschwerden hat, außer dass man sagt, Mensch, also ausschauen tut's irgendwie auch nicht so besonders toll, wenn da unten so riesen Klumpfüße dranhängen. Aber für viele ist es auch tatsächlich ein Thema mit Schmerzen einhergehend. Und man muss auch ganz klar sagen, dass langfristig Wassereinlagerungen im Bein auch nicht gut sind. Also unabhängig von der Optik und den Schmerzen und den Beschwerden, ist es auch so, dass wenn langfristig Wasser im Gewebe verbleibt, dann kann es das Gewebe schädigen und das Gewebe nachhaltig verändern. Bis hin, dass es dann auch dieses Mal nicht nur die Krampfadern, sondern auch, oder die venöse Stauung, auch die Wassereinlagerung auch bis zu einem offenen Bein führen können, wenn es ganz ausgeprägt ist und über viele, viele Jahre anhält. Also ich bin immer dafür, dass man auch Wassereinlagerungen, die keine Beschwerden haben, dass man sie versucht zu bekämpfen.
Mhm. Wie machen wir das?
Genau. Also das geht am allerbesten mit der Physik. Also wir machen uns die Physik, wir machen sie uns zu eigen. Wir drücken von außen aufs Gewebe. Also Stichwort Kompression. Die Kompression ist das A und O im Zusammenhang mit Wassereinlagerungen. Was passiert dabei? Ich drücke von außen auf das Gewebe des Beins und erhöhe damit den Gewebedruck. Und beim Lymphödem haben wir Wassereinlagerungen in dem Zwischenraum zwischen den Zellen. Und im Zwischenraum zwischen den Gefäßen bleibt Wasser übrig. Und das kann man im Ultraschall ganz toll sehen, indem man nämlich so richtig schwarze Wasserstraßen, die im Gewebe stehen, sieht. Das ist ganz eindrücklich. Also man kann sich das durchaus mal zeigen lassen, wenn man auch Sorge hat, man hat da ein bisschen Wassereinlagerung, kann man einen Ultraschall mal beim Phlebologen oder der Phlebologin durchführen lassen. Und dann sieht man das eigentlich sehr schön, dass da diese Wasserstraßen sind. Und wenn ich jetzt von außen mit einem Kompressionsdruck aufs Gewebe drücke, dann erhöhe ich den Gewebedruck und es fließt und der Druck ist irgendwann höher als der im Gefäßsystem. Und wir wissen ja, Flüssigkeiten folgen den Druckverhältnissen, also vom hohen Druck zum niedrigen. Und wenn der Druck im Gewebe höher ist als der in unserem Gefäßsystem, dann fließt weniger Flüssigkeit, also sprich Blut, aus unserem Gefäßsystem ins Gewebe über oder es wird wieder zurückgedrückt in die Gefäße und wird abtransportiert über die Venen und über das Lymphgefäßsystem. Und deswegen ist so eine Kompressionstherapie enorm effektiv. Mhm. Ähnliches kann ich tun, wenn ich im Wasser bin. Das ist so mein absolutes Lieblingsthema, Wasser und Ödeme. Weil man kann seinen geschwollenen Beinen kaum irgendwas Besseres tun, als ins Wasser zu steigen. Wenn man einen Meter unter der Wasseroberfläche mit seinen Beinen ist, dann hat man mehr Druck auf seinem Gefäßsystem und auf seinen Beinen, als wenn ich einen Klasse 3 Kompressionsstrumpf anziehe. Und einen Klasse 3 Kompressionsstrumpf, den willst du jetzt nicht am Bein haben.
Und schon gar nicht anziehen wahrscheinlich, ne? Das Anziehen ist ja, glaube ich, das. Ich habe noch nie einen anhaben müssen.
Gruselig. Also, um das nochmal kurz an der Stelle einfließen zu lassen, es gibt vier verschiedene Kompressionsklassen, aber die Klasse 4 kann man eigentlich abhaken. Ich glaube, die hat auf der Welt gar niemand an. Und es gibt Klasse 1, 2 und 3. Klasse 1 liegt so ganz grob gesprochen um die 20 mm Hg Anpressdruck von außen. Klasse 2 ist so ein bisschen zwischen 22, 25 und Klasse 3 ist dann da drüber. Und um es mal so konkret, wenn man zum Beispiel mal operiert wird etc., hat man in der Regel so einen Klasse 2 Strumpf am Bein, der wird abgemessen, damit er auch ordentlich passt und der Druck auch von außen überall richtig ist. Weil wenn das Bein zu groß oder zu dünn wäre für den Strumpf, dann hat man natürlich ganz andere Druckverhältnisse. Und dieser Klasse 3 Strumpf, der ist der Wahnsinn. Also den, wie gesagt, den will man eigentlich nicht dran haben. Und wenn man unter Wasser ist, hat man einen Meter unter der Wasseroberfläche so viel Druck auf dem Bein wie mit so einem Klasse 3 Strumpf. Nur es ist natürlich viel angenehmer. Es passt auch viel besser. Man muss nicht lästig an- und ausziehen. Man darf nur ein bisschen planschen. Und deswegen bin ich so ein großer Freund vom Schwimmen bei Ödemen.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Venustasin. Venustasin lindert schwere Gefühl und Schmerzen in den Beinen mit der natürlichen Dreifachkraft der Rosskastanie. Venustasin unterstützt die Beine schon ab den ersten Anzeichen für Venenschwäche und kann so einer Verschlimmerung der Beschwerden entgegenwirken. Venustasin ist in Apotheken erhältlich. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Und Schwimmen und vielleicht auch Wassergymnastik fällt mir ein, die Aquagymnastik.
Perfekt, ganz genau.
Ja. Ist so ein Kompressionsstrumpf etwas, was ich unbedingt immer ärztlich abklären muss? Oder ist es was, wo ich, wenn ich einfach weiß, ich neige dazu, die schwollenen Beine, die Wassereinlagerung, das spüre ich ja selbst, da kann ich mich wahrscheinlich auch nicht vertun, oder? Kann ich in so ein Sanitätshaus gehen und sagen, ich hätte gern mal irgendwie so zumindest die leichten Kompressionsstrümpfe, weil das könnte mir abhilfe verschaffen?
Ganz genau, ganz, ganz gute Frage, die so unglaublich relevant ist für unseren Alltag. Vielen Dank. Also der medizinische Kompressionsstrumpf ist etwas, was auf Rezept verordnet gehört und was eigentlich auch einmal angeschaut werden muss. Es gibt eine kleine Gruppe an Patienten, die vor allem arterielle Probleme haben, die eben in dem zufließenden Gefäßsystem ihr Problem haben und die dürfen keine Kompressionsstrümpfe antragen. Ah. Also dann nämlich, wenn man zu viel Druck von außen noch drauf brächte, würde man sich diese letzten kleinen Gefäße auch noch irgendwo abdrücken eventuell. Also so ist der Gedankengang zumindest. Man ist da mittlerweile wieder ein bisschen entspannter geworden, aber über viele, viele Jahre hieß es einfach, Patienten mit einer arteriellen Durchblutungsstörung bekommen keine Kompressionstherapie, zumindest einer effektiven Klasse. Da, glaube ich, gehören wahrscheinlich die allerwenigsten unserer Hörerinnen dazu. Aber trotz allem finde ich schon, gerade medizinische Kompressionsstrumpf, der gehört einmal in die Hand eines Gefäßspezialisten, dass man es einmal abklärt, was ist wirklich Sache. Und dann kann man sich auf Rezept auch mal einen Klasse-1-Strumpf zum Beispiel verordnen lassen, wenn es notwendig ist. Das sind alles Strümpfe, die eben, wie gesagt, abgemessen werden und die dann perfekt sitzen. Der Klasse-1-Strumpf ist eine ganz tolle Alternative, weil er sehr viel einfacher anzuziehen ist und nicht ganz so unangenehm ist durch seine Enge am Bein. Das ist eine ganz, ganz tolle Alternative, die ich auch sehr gerne verordne, weil sie im Alltag so schön integrierbar ist. Die Alternative dazu besteht in diesen sogenannten Stützstrümpfen, die ich ja frei im Sanitätshaus oder auch der Apotheke erwerben kann. Mittlerweile gibt es sie zum Teil auch schon Drogeriemärkten. Und da ist natürlich der Nachteil, muss man klar sagen, dass sie nicht immer alle optimal an das jeweilige Bein passen, weil die anatomischen Gegebenheiten, die da sind, vielleicht nicht optimal zu dem Strumpf passen, den ich da einfach von der Stange kaufen kann. Der Vorteil aber ist, dass der Anpressdruck so viel leichter ist. Und gerade wenn ich keine venöse Insuffizienz, keine Thrombose, kein schwerwiegendes eingeschränktes Gefäßsystem habe, dann reicht eventuell dieser milde Druck schon aus, um die gerade beschriebenen physikalischen Vorgänge in Gang zu setzen. Und dann kann ich mit so einem leichten Kompressionsstrumpf schon ganz, ganz, ganz viel bewirken. Und das ist ganz super. Also so einen leichten Stützstrumpf, Entschuldigung. Und den kann ich mir frei kaufen. Der ist natürlich auch deswegen sehr viel angenehmer am Bein. Da habe ich zum anderen Materialien, die sind ein bisschen anders. Und die sind eben auch leichter anzuziehen, leichter auszuziehen, ist ja auch für einige ein Problem. Und sie sind im Tragekomfort einfach sehr viel schöner. Also das ist etwas, was ich eigentlich wunderbar in mein Leben integrieren kann, wenn ich leichte Schwellenneigung habe, auch wenn ich viel sitzen muss im Homeoffice, unbedingt eine ganz, ganz tolle Alternative. Oder wenn ich einen Langstreckenflug vor mir habe, bitte losziehen und solche Strümpfe erwerben. Das bringt wirklich viel Effektivität an den Beinen, ja. Mhm.
Und gibt es vielleicht auch pflanzliche Mittel, Salben, irgendetwas, was da auch in Frage kommt, wo du auch sagst, ja, das ist, da hast du auch selbst bei deinen Patientinnen schon gute Erfolge erzielt?
Es gibt da relativ viel und das wird natürlich immer sehr kritisch betrachtet, auch so von meinen gefäßmedizinischen Kollegen, weil man muss natürlich dazu sagen, dass man mit Medikamenten jeglicher Art, die ich auch so frei kaufen kann etc., kann ich in der Regel ein echtes Gefäßproblem, das zum Beispiel durch einen Krampf oder Leiden besteht, ich kann es nicht heilen. Das muss man, finde ich, ehrlichkeitshalber auch immer dazu sagen.
Und unbedingt.
Das ist ganz wichtig. Aber ich kann durchaus, also nicht alle, aber viele Menschen können mit der Einnahme zum Beispiel der Anwendung von Rosskastanie, kann ich hier tatsächlich meine Beschwerden lindern. Und das ist ja auch schon immer ein ganz wichtiger Punkt, dass ich eben leichtere Beine bekomme, dass ich weniger Stauungssymptome habe und weniger Beschwerden habe. Und das ist ja für viele, die jetzt keine ernsthaften Venenerkrankungen haben, ist das ja trotz allem schon eine Lebensqualitätsminderung. Und mit solchen Möglichkeiten und Einsatz dieser gerade angesprochenen Mittel kann ich hier schon eine Verbesserung erzielen.
Mhm. Sind das Mittel, die man dann tatsächlich oral einnimmt oder sind das Salben, die man sich schmiert? Also ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich frage da jetzt wirklich.
Beides. Es gibt beides, ja. Man muss einfach mal schauen, ich rate immer dazu, probieren es einfach aus. Man kann nichts falsch machen dabei. Und das, was einem gut und was sich gut anfühlt und wo man sagt, ich habe den Effekt und das Gefühl, meine Beine sind leichter, das ist genau das Richtige. Es gibt beides. Es gibt die Möglichkeit, von außen aufzutragen. Das hat auch meistens so einen etwas kühlenden Effekt, dass die Beine sich einfach etwas angenehmer anfühlen, gerade wenn sie so gestaut sind und auch so ein Hitzeempfinden da ist, das ja für viele auch eine Rolle spielt, für viele Frauen auch so eine Rolle spielt. Sei es die Verkäuferin, die wirklich ganz lange auf den Beinen stehen muss, abends mit ganz heißen Füßen nach Hause kommt, oder auch die Erzieherinnen klagen ganz häufig über so Hitzeempfindungen der Beine. Da kann ich mit solchen äußerlichen Anwendungen schon viel bringen. Ich kann aber auch ihr habt auch die Möglichkeit der medikamentösen Therapie, hier eine leichte auch Entwässerung durchzuführen, also noch nicht mit einem echten Diuretiker durch den internistischen Kollegen verordnet, sondern eben mit solchen Maßnahmen schon eine gewisse Entstauung mal herbeizuführen.
Mhm. Du hast eben schon einmal erwähnt, die Krampfadern. Ich habe hier so als nächsten Punkt Besenreißer und Krampfadern auf meiner Liste stehen, auch wenn ich in unserem Vorgespräch gelernt habe, dass das gar nicht so viel miteinander zu tun hat für mich. Ich habe das immer alles in einen Topf geworfen, muss ich gestehen. Und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, der das so ging.
Das stimmt. Ganz, ganz viele kommen tatsächlich auch zurecht zu mir zum Abklären ihrer Besenreißer und haben Sorge, dass automatisch aus den Besenreißern irgendwann Krampfadern werden. Man muss hier ganz genau differenzieren. Also die Besenreißer sind mal die erweiterten kleinsten Hautgefäße an der Hautoberfläche. Und die kann ich haben und ohne dass irgendwas an meinen Venen, also an den Venen, die etwas tiefer liegen, die ja richtig viel Funktion haben, dass da irgendein Problem da ist. Die erweiterten kleinen Hautgefäße heißen noch lange nicht, dass ich auch wirklich eine venöse Insuffizienz oder ein Krampfaderleiden habe. Trotz allem muss ich es abklären. Wenn vor allen Dingen dann, wenn ich etwas behandeln lassen möchte an diesen kleinsten Gefäßen. Also wenn die mich so stören, dass ich sage, ich möchte die gerne weghaben, spätestens dann muss ich wissen, ist mit meinen Venen alles in Ordnung. Das heißt, keinerlei Behandlung an der Hautoberfläche, ohne nicht zu wissen, was unten drunter in der Tiefe wirklich abgeht. Und das muss zwingend vorher diagnostiziert sein.
Ganz wichtige Botschaft, das finde ich jetzt gerade, das mag ich gerne nochmal betonen, wirklich. Also auch wenn man über kosmetische Themen spricht, bitte, bitte, bitte immer abklären, ob da irgendetwas anderes ist, was entweder dagegen spricht oder vorher einer anderen Behandlung darf.
Ja, unbedingt. Danke, Angela. Also das finde ich auch, und das hat auch den Effekt. Manchmal kommen Patientinnen, die ihre Besenreißer schon haben behandeln lassen, und vielleicht bei Kolleginnen, Kollegen oder Einrichtungen, die eben noch nicht die Venen in der Tiefe untersucht haben. In der Regel sieht man ja meistens auch, wenn wirklich Krampfadern vorhanden sind, aber nicht immer. Und diejenigen, die ein Krampfaderleiden in der Tiefe haben, bei den tiefer liegenden Venen oder eine Insuffizienz und an der Hautoberfläche etwas haben machen lassen, ohne Kenntnis, da kann es eben auch dazu kommen, dass der optische Befund sich sogar verschlechtert. Weil man davon ausgehen muss, man hat einen gewissen Druck, der auch auf das Gewebe ausgeübt wird, der auch dazu führt, dass diese kleinsten Gefäße sich dann mal erweitern. Wenn ich die jetzt zumache, dann kann es sein, dass es außenrum ganz furchtbar wird. Wir nennen das auch zum Teil das Matting. Das ist so ein Fachbegriff, der einfach aufweist, dass die Struktur außenrum ganz kleine, rote, flächige Äderchen bekommen. Also das ist die dringende Botschaft. Bevor ich irgendetwas anfange, erstmal abklären lassen. Und dann kann man natürlich unterscheiden, wenn ich dann weiß, es ist in der Tiefe gar nichts los, die Venen funktionieren alle so, wie sie funktionieren sollen, dann kann ich natürlich auch gerne an der Hautoberfläche was machen lassen, kann ich meine Behandlungen vornehmen lassen, damit der nächste Sommer kommen kann und die Beine wieder gezeigt werden können.
Also es klingt so durch, als wenn auch du als Medizinerin sehr positiv gegenüberstehst und du sagst, auch kosmetische Eingriffe, kosmetische Behandlungen dürfen gemacht werden. Also es ist nicht mehr so, dass wir sagen, wenn es nicht weh tut, müssen wir nichts tun.
Ganz genau. Also meine Botschaft, die mir sehr am Herzen liegt, ist, dass wir Frauen allesamt etwas zu kritisch mit unseren Beinen sind. Also ich glaube, dass wir viel weniger kritisch sein müssen, als es ganz häufig der Fall ist. Ich habe so viele Frauen, die mit wirklich wunderschönen Beinen da sitzen und aus der Tiefe ihres Herzens sagen, nein, die Beine sind nicht schön, ich bin nicht zufrieden. Und ich möchte so gerne allen da draußen zurufen, eure Beine sind ganz bestimmt super. Man kann damit laufen, springen, hüpfen, tanzen, durch die Welt mit beiden Beinen fest im Leben stehen. Und deswegen müssen wir einfach ein bisschen mehr zur Zufriedenheit kommen. Und den meisten Menschen um euch herum wird überhaupt nicht auffallen, wenn da kleine Gefäße irgendwo sind. Das ist diese eine ganz wichtige Botschaft. Auf der anderen Seite ist es so, dass es natürlich wirklich viele Patientinnen, aber auch Patienten gibt, die so unzufrieden sind mit dem optischen Eindruck ihrer Beine, dass sie sich nicht mehr trauen, was wir gerade schon angesprochen haben, mit Röcken oder Kleidern oder kurzen Hosen rauszugehen, weil sie sich einfach so schämen. Und wenn das der Fall ist, dann finde ich es schon sehr wichtig, dass man dann rangeht und sagt, okay, dann gehe ich den Weg und lasse sie behandeln, weil die Möglichkeiten der Behandlung sind so unkompliziert und so wenig aufregend und aufwendig, dass es eigentlich nicht wert ist, deswegen Kleider im Schrank zu lassen. Dann geht man es besser aktiv an und schaut, was man machen kann. Natürlich ist es dann auch meistens eine Frage des Geldbeutels, weil es schon auch selber Eigenleistungen sind, weil es ja optische Behandlungen sind, die Kasse nicht übernimmt. Es hält sich alles eigentlich sehr im Rahmen. Wir sind also nicht bei den zigtausenden wie bei einer Liposuktion oder Facelift, sonst irgendwo. Das ist alles immer einen ganz anderen Rahmen, der sich hier abspielt. Und wenn einem das möglich ist und es wert ist, dann glaube ich, sollte man den Weg auch gehen.
Ja, zwei ganz tolle Botschaften, also toller Appell, vielen Dank dafür. Das kommt auch in deinem Buch immer wieder rüber, finde ich, dass so der Wunsch an uns Frauen, dass wir doch auch in dem Fall wirklich die Beine auch wertschätzen. Ne? Dass man sich mal, also man macht sich ja über sowas so selten Gedanken, ne? aber unsere Beine tragen uns wirklich, du hast das gesagt, die tragen uns durchs Leben, ja, und wir können damit springen und tanzen und es uns gut gehen lassen, uns wohlfühlen, durch die Wiese laufen. Und ich finde das so schön, so solchen Appell auch immer wieder rauszugeben, zu sagen, hey, das ist ganz was Tolles, ja, und lasst uns da mal selber für umarmen, auch wenn das mit den Beinen nicht so einfach ist, vielleicht.
Ja. Probier's also, mal aus.
Ganz vielen Dank.
Ja, ganz genauso sehe ich das auch, ja.
Der vierte Punkt hier auf meiner Liste sind die Durchblutungsstörungen, auch Schaufensterkrankheit genannt. Was kannst du uns dazu erzählen?
Bei der Schaufensterkrankheit befinden wir uns in dem arteriellen Gefäßsystem. Wir waren jetzt ja eine ganze Weile in dem venösen System, in der Thrombose, Krampfader, Besenreißer, alles venös. Und bei den geschwollenen Beinen im lymphatischen Bereich. Bei der Schaufensterkrankheit sind wir im arteriellen Gefäßsystem. Die Abkürzung in der Medizin lautet PAVK, kompliziert, aber steht für periphere arterielle Verschlusskrankheit. Da steckt schon das Wort Verschluss drin. Das heißt, die Arterien haben irgendwo eine Engstelle oder gar einen Verschluss, der dazu führt, dass hier der arterielle Blutstrom nicht mehr weiter transportiert werden kann. Wir haben ja vorhin gehört, Arterien sauerstoffreich. Und wir wissen, unser ganzer Körper ist ja auf das Sauerstoffreiche ausgelegt, also zum Erhalt der Zellen. Das ist immer der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt ist immer die Versorgung, dass die Zelle also genügend Sauerstoff bekommt, um am Leben zu bleiben. Und unser arterielles Gefäßsystem am Bein, das ist sehr schlau angelegt. Das hat nämlich lauter noch zweite redundante Kreisläufe, die auch mal ein Hauptgefäß zum Beispiel, wenn das verschlossen ist, also langsam aber sicher zugeht, auch sogar ersetzen können, kompensieren können, aber immer nur zu bestimmten Umfang. Also nicht vollumfänglich, nicht ohne dass irgendwie doch ein bisschen zu wenig ankommt und auch nicht ganz schnell, nicht ganz kurzfristig. Das sind immer alles Dinge, die langfristig laufen. Aber jetzt gehen wir nochmal an die Frage, Verschlusskrankheit, unser hauptarterielles Gefäßsystem bekommt an irgendwelchen Stellen Engstellen, Ablagerungen und das entsteht durch die Gefäßverkalkung, durch die sogenannte Arteriosklerose. Und die Arteriosklerose ist bei den allermeisten Menschen ein sehr langsamer und langwieriger Prozess, der irgendwann in Gang tritt und dann aber irgendwann dazu führt, dass die Arterie so eng ist, dass dahinter deutlich weniger sauerstoffreiches Blut ankommt, als ankommen sollte. Und das führt dazu, dass wenn ich ein Stückchen zu Fuß unterwegs bin, dass meine Muskeln, die jetzt deutlich mehr Sauerstoff brauchen, irgendwann sagen, Momentchen mal, hier kommt zu wenig an. Dieser Mensch muss stehen bleiben, damit in Ruhe, wo ich wieder weniger Sauerstoff brauche, dafür genügend Sauerstoff auch ankommt. Und das ist die sogenannte Schaufensterkrankheit, weil wir, also diejenigen, die das haben, gerne dann stehen bleiben, um in ein Schaufenster zu gucken und die Zeit bis der Schmerz langsam nachlässt, damit verbringen, in ein Schaufenster zu schauen. Ob das jetzt für jeden, der an der PAVK leidet, auch wirklich zutrifft. Aber ich habe mal genau so einen Herrn beobachtet in der Fußgängerzone, der es genau so gemacht hat. Und dann gedacht, ja, das, also bei manchen zumindest stimmt das schon. Aber trotz allem, also es gilt, dass wenn ich laufe, ein Stückchen gehe, dann bekomme ich in der Regel klassischerweise Schmerzen in meiner Wadenmuskulatur, entweder an einem oder sogar auch an beiden Beinen. Und spätestens dann gehört das auch wieder in die Abklärung. Muss mal gucken, wo sitzt denn in diesem zufließenden Arteriensystem, an welcher Stelle ist die Engstelle versteckt.
Also bei Schmerzen in den Waden, wenn sie auftauchen, nachdem ich, egal ob kurze Zeit oder schon lange gelaufen sind, bin, dann unbedingt zum Arzt und sagen so, hier bitte mal einmal durchchecken, was da los ist.
Der unklare Beinschmerz gehört eigentlich immer in die Hand erstmal der Abklärung. Mhm. Meistens ist es dann eher was Harmloses, aber es kann eben auch mal eine solche Arterienverengung dahinter stecken. Und dann ist immer die Frage, wo ist es? Wie gut ist es kompensiert? Was müssen wir machen? Also da ist dann immer die Frage nach der Therapie, ob sie notwendig ist.
Und das ist jetzt durchaus auch ein Beschwerdebild, was mit den Wechseljahren erstmals auftreten oder sich verstärken kann, weil das auch mit dem Östrogen zu tun hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau. Also es ist, zum einen muss man nochmal sagen, es gibt für diese Art der Erkrankung 4 Risikofaktoren, die man kennen sollte unbedingt. Das ist mal der hohe Blutdruck, die Fettstoffwechselstörung, also hohes Cholesterin, die Zuckererkrankung und das Rauchen. Und diese 4 Risikofaktoren können dazu führen, dass eben die Atherosklerose, die Gefäßwandverkalkung, eher auftritt. Wenn ich alle 4 Faktoren habe, ist irgendwann sehr wahrscheinlich, dass ich das bekomme. Wenn ich nur einen davon habe, ist die Frage, ob der so relevant wirklich ins Gewicht fällt, dass es für mich überhaupt jene Rolle spielen wird. Aber wichtig ist, dass man vielleicht daran versucht zu drehen, dass man, da spielt tatsächlich die gesunde Ernährung und die Bewegung und der Verzicht auf Nikotin, das spielt hier wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Und da habe ich die Möglichkeiten, anders eigentlich als bei dem venösen System, hier kann ich wirklich selber aktiv die Dinge mitgestalten und zumindest versuchen, dass die Wahrscheinlichkeit für so eine Situation deutlich geringer ausfällt. Aber du hast gerade angesprochen, das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass wir Frauen vor den Wechseljahren durch unser Östrogen einen Gefäßschutz haben, eine gefäßprotektive Situation, dass wir also seltener diese Art von Gefäßwandverkalkung entwickeln. Wenn jetzt die Wechseljahre abgeschlossen sind und dieser gefäßprotektive Effekt dann langsam wegfällt, dann haben Frauen ein deutlich höheres Risiko für so eine Gefäßwandverkalkung und für die Atherosklerose. Und obwohl über alle Zeiten die Männer mehr an dieser Art der arteriellen Verschlusskrankheit leiden zahlenmäßig, überholen die Frauen in diesen bestimmten Jahren nach den Wechseljahren tatsächlich die Männer. Und das ist ganz spannend, weil viele auch von meinen ärztlichen Kollegen haben die Atherosklerose ausschließlich bei den Männern angesiedelt, gedanklich. Aber zwischendurch sind die Frauen tatsächlich sogar zahlenmäßig mehr betroffen als die Männer. Und das muss man wissen, weil genau in dieser Zeit auch wichtig ist, dass man den Frauen sagt, dass auch das Zigarettenrauchen zum Beispiel und auch der hohe Blutdruck, Cholesterinwerte für sie und der gut eingestellte Zucker oder schlecht eingestellte Zucker in dem Fall, für sie noch eine viel größere Rolle spielt und man hier sehr viel mehr drauf achten muss.
Also auch aus diesem Grund ist es wirklich wichtig, sich den eigenen Lebensstil mal anzuschauen. Also es gibt ja so die unterschiedliche Wechseljahresbeschwerden, die das sowieso erforderlich machen, finde ich immer, ne, selbst zu schauen, so was kann ich dafür tun? Ist das mit meiner Ernährung vielleicht so, dass ich da was ändern sollte oder könnte? Wie ist das mit der Bewegung? Stress ist ja auch immer ein großer Faktor, der, ich könnte mir vorstellen, jetzt nicht ganz direkt auf diese Durchblutungsstörung wirkt, aber indirekt wahrscheinlich über den Blutdruck und die Cholesterinwerte und so wahrscheinlich auch, ja, oder?
Absolut. Es spielt alles mit dazu und mit rein. Stress ist jetzt kein unabhängiger Risikofaktor, der als solcher definiert ist. Das ist ja auch schwer, den zu definieren, aber genau wie du sagst, es ist die Gesamtsituation, die da ist, die dann zum Beispiel den Blutdruck dauerhaft und über längere Zeit in die Höhe treibt. Und der ist einfach auch wieder schlecht für unsere Gefäße, ganz genau.
Mhm. Dann habe ich hier noch ein Krankheitsbild. Das ist das Lipödem, Fettgewebsverteilungsstörung, die eigentlich bei jungen Frauen in erster Linie auftritt. Aber du hast einen ganz besonderen Grund, warum du sagst, nee, die möchtest du hier unbedingt auch erwähnen.
Ja, ganz genau. Du hast es völlig richtig gesagt. Also das Lipödem ist etwas, was ich ganz viel mit jungen Frauen in meiner Sprechstunde besprechen muss und wo viele junge Frauen zu mir kommen. Erstmal vielleicht die Erklärung, was ist denn überhaupt ein Lipödem? Bei dem Lipödem handelt es sich um eine Fettgewebsverteilungsstörung. Das heißt, bei den betroffenen Frauen liegt mehr Fett an anderen Stellen vor, also mehr Fettzellen, also wirklich auch numerisch mehr Fettzellen und größere Fettzellen an anderen Stellen als bei all den Frauen, die das nicht haben. Das ist angeboren und ist auch nicht selber bedingt. Die Frauen haben nichts falsch gemacht. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Sie haben nicht selber irgendwie Schuld daran, dass es eingetreten ist, sondern sie haben es leider in die Wiege gelegt bekommen. Und diese Fettgewebsverteilungsstörung zeigt sich an unseren Beinen, nämlich ganz häufig eben in der Verteilung rund um die Oberschenkelaußenseiten, also das klassische Reithosenphänomen, wie das auch häufig beschrieben wird. Mhm. Und jetzt ist es so, dass diese Fettgewebsverteilungsstörung besonders dann wirklich zutage tritt, wenn hormonelle Umstellungen im Körper der Frau stattfinden. Die erste große Umstellung ist nun mal die Pubertät. Deswegen finden oder erfahren sehr viele Frauen diese Art der Verteilungsstörung oder dass die Körperform sich so gravierend verändert während ihrer Jahre, Pubertätsjahre. Und merken das mit 15, mit 16, das auf einmal, und das ist der klassische Satz, meine Beine passen nicht mehr zu mir. Mhm. Und das ist eigentlich die Kernaussage, die so, so viele Frauen dann umtreibt, die das Lipödem haben. Meine Beine passen nicht mehr zu mir, ich bin oben ganz schlank noch, ich habe vielleicht oben Kleidergröße 38 und unten Kleidergröße 42, 44, da passt was nicht zusammen. Ich habe immer vor Augen, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gab früher bei mir in der Kindheit so ein Spiel, ein Holzspiel oder da war oben ein Oberkörper und Kopf und unten waren die dazugehörigen Füße. Das waren Tiere, die zusammenpassen mussten oder Berufsarten, die zusammenpassen mussten. Und man musste die zusammenlegen als Kleinkind. Und das so kommt mir das immer vor, wenn meine Patientinnen vor mir sitzen und sagen, da unten passt was nicht dazu, als ob jemand bei dem Spiel einfach jetzt dem Frosch die Hasenfüße dazu gepasst hat.
Ja, ja.
Und so empfinden es, glaube ich, auch viele Frauen, dass die Beine gar nicht so richtig zu ihrem restlichen Körper passen. Und deswegen sehe ich ganz viele Frauen so rund um das Alter von 20 bis 25, weil man sich dann zum ersten Mal so richtig bewusst wird, Mensch, den anderen geht es nicht so wie mir, irgendwas ist bei mir anders. Ich muss jetzt mal der Sache auf die Schliche kommen, was eigentlich hier los ist. Und mich dieser Thematik mal stellen. Und warum reden wir jetzt auch nochmal drüber? Weil die weiteren Phasen im Lauf des Lebens einer Frau mit hormoneller Umstellung, also einmal bei den Frauen, die schwanger werden, aber eben auch in den Wechseljahren, diese Situation auch triggern können. Das heißt, es kann sein, dass eine Frau mit zwar kräftigen Beinen, aber noch nicht zwingend einem Lipödem durch ihr Leben gegangen ist und mit der Umstellung in den Wechseljahren sich das so richtig erst bemerkbar macht. Es sind nicht viele, die allermeisten haben diese Fettgewebsverteilungsstörung, das Lipödem, dass es bereits mit der Pubertät zur Ausprägung kommt. Aber es sind immer wieder Frauen, die mir sagen, Mensch, meine Beine sind jetzt wirklich, seit ich in den Wechseljahren bin, da passt irgendwas nicht zusammen. Und sie zeigen dann ein ganz klassisches Fettlipödem, auch mit 65 und kommen zu mir und sagen, es war eigentlich kein Thema in meinem Leben bislang, aber jetzt seit einiger Zeit ist es so und ich bin unglücklich. Und es kann eben auch mal ein Lipödem sein.
Mhm. Liebe Kerstin, uns läuft hier langsam die Zeit davon. Ich bin gerade erschrocken, als ich auf die Uhr geschaut habe. Das waren auch die wichtigsten Beschwerdebilder noch, so aus deiner Erfahrung, auch aus der eigenen Praxis heraus, die wir besprochen haben. In deinem Buch finden sich noch einige mehr, auch einige, die auch wirklich für Frauen in unserem Alter wichtig sind, sich mal anzuschauen. Unklare Beinschmerzen, hast du vorhin schon gesagt, unbedingt abklären, immer zum Arzt gehen und schauen, wo sie herkommen, weil sie haben immer eine Ursache. Ich habe hier noch so kleine Stichpunkte, kalte Füße und restless legs. Magst du noch zwei Sätze dazu sagen? Weil ich habe noch eine abschließende Frage, die ich auch noch für sehr wichtig halte.
Kalte Füße sind natürlich auch ein Frauenthema, schlechterdings. Ich habe versucht, dem Thema mal mich ein bisschen zu nähern, weil es eigentlich kein Thema für eine Ärztin ist, weil es in der aller Regel keine echte medizinische Konsequenz hat. Aber das Stichwort lautet hier Lebensqualität und ich finde es ganz wichtig, weil so viele Frauen zu mir kommen, auch mit dem Restless Leg-Syndrom, es einfach die Lebensqualität massivst einschränkt. Und deswegen ist es so wichtig, es sind nicht immer die ganz großen, gewichtigen Themen, die wir als Ärzte und Ärztinnen irgendwie fokussieren müssen, sondern auch die Dinge, die vielleicht gar nicht jetzt für uns so von der Therapie her keine großen OPs nach sich ziehen, sondern trotz allem aber für die betroffenen Frauen so eine starke Einschränkung darstellen. Also ich habe versucht, im Kapitel auch der kalten Füße einfach Tipps und Tricks an die Seite zu geben, damit man die Situation ein bisschen im Alltag besser managen kann.
Wenn wir das jetzt mal so ein bisschen versuchen zusammenzufassen, egal was ich für Beschwerden an meinen Beinen, in meinen Beinen, mit meinen Beinen habe, ich sollte ihnen auf jeden Fall mal ganz bewusst Aufmerksamkeit schenken. Ich darf und muss sie viel bewegen und gerne viel in kleinen Portionen, statt immer nur mal einmal so eine große Joggingrunde oder so zu drehen. Ich darf sie verwöhnen, ich darf ins Wasser, ich darf sie wahrscheinlich gut massieren, ich darf, was darf ich noch machen? Ich darf sie hochlegen, sie jetzt sich ausruhen lassen.
Alles, was du gesagt hast, großartig. Ich darf stolz auf meine Beine sein und ich darf den Satz, ich habe schöne Beine, den darf ich auch immer wieder mal aussprechen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig und ganz gut. Ein Satz, den so viele Frauen nicht aussprechen können, den trainieren wir einfach mal alle zusammen. Ich habe super schöne Beine und den darf ich ab und zu mal einfach vor mich hin sagen, weil es wird ganz sicher so auch wirklich so stimmen.
Genau, ich habe super schöne Beine. Das finde ich toll, das finde ich einen tollen Satz. Eine letzte Frage noch, bevor ich dich entlasse. Wenn sich die Hörerinnen jetzt fragen, okay, wo wende ich mich denn hin? Ich habe das eine oder andere, worüber hier gesprochen wurde, und ich würde das gerne abklären lassen. Ist da der Hausarzt immer der richtige Ansprechpartner als erstes? Oder empfiehlst du, sich besondere Anlaufstellen zu suchen?
Also die Hausärztinnen und Hausärzte sind eigentlich schon da sehr gute Ansprechpartner. Ich mache da sehr gute Erfahrungen, dass viele unserer mit uns zusammenarbeitenden Kolleginnen und Kollegen eigentlich gerade was das Gefäßthema angeht, ganz gut gewappnet sind. Also die sind da gut aufgestellt und sind da sehr alert, was diese Themen angeht, und leiten die Patientinnen und Patienten auch zu uns eigentlich sehr gut weiter mit sehr dezidierten und guten Fragen. Also ich glaube schon, dass die hausärztliche Versorgung da auch gerne und mal der richtige erste Ansprechpartner ist, wenn man vielleicht das Gefühl hat, mein Hausarzt hat das jetzt aber trotz allem nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, wie auch immer, zum Beispiel mit dem Lipödem, weil er es einfach nicht so gut kennt oder die Dinge jetzt nicht ganz so, vielleicht auch nicht so ganz ernst nehmen, wie es einem vielleicht selber auch mal wichtig ist. Dann kann man sich immer auch direkt an einen Facharzt oder eine Fachärztin wenden. In dem Fall wäre es vielleicht ein Gefäßchirurg oder ein Angiologe oder Angiologin. Das sind diejenigen, also chirurgisch oder internistischerseits, die sich mit dem Gefäßthema auseinandersetzen. Alle Ärztinnen und Ärzte, die den Beisatz Phlebologe und Phlebologin haben, die haben die Zusatzbezeichnung, weil sie sich mit den Venen ganz besonders gut auskennen. Also da bin ich auch immer in allerbesten Händen. Wenn man das mal googelt, findet man eigentlich immer irgendwo in seinem Umfeld jemanden, der das auch so beherrscht. Und ich glaube, das sind die richtigen Ansprechpartner für solche Fragestellungen.
Mhm. Super, vielen Dank. Ich habe gelesen vorhin, dass du ja auch in verschiedenen Verbänden bist, Berufsverbänden auch aktiv bist. Das finde ich auch immer wieder schön, wenn man sich damit mal beschäftigt, dass es ja für alle Fachrichtungen solche Verbände wirklich bei uns gibt. Und das sind im Zweifelsfall ja auch gute Anlaufstellen, ne? Die dann auch.
Sehr guter Aspekt. Absolut. Das ist großartig. Danke, Angela, dass du das sagst. Die Berufsverbände, also die Fachgesellschaften, Berufsverbände, die haben immer auch, also zum Beispiel auch die phlebologischen, also der Deutsche Gesellschaft für Phlebologie, die heißt jetzt Deutsche Gesellschaft für Phlebologie und Lymphologie übrigens. Die hat sich letztes Jahr zusammengeschlossen mit den Lymphologen. Also ganz, ganz toll, weil wir inhaltlich noch besser zusammenarbeiten können. Und der Berufsverband der Phlebologen, auch zukünftig Berufsverband der Phlebologen und Lymphologen hoffentlich. Das sind richtig gute Ansprechpartner für alle Fragen, wenn ich als Patientin wirklich und Patient auch weitergeholfen bekomme, wo ich auch Adressen abrufen kann. Wir haben tolle Ärztelisten drauf, die sehr, sehr umfangreich sind. Viel Informationsmaterial auch drauf. Also danke, ja, das ist ein ganz toller Hinweis. Da finde ich schon mal ganz viel Information, das stimmt.
Super. Liebe Kerstin, ich danke dir herzlich für diese Stunde, in der ich sehr viel gelernt habe. Ja, danke für deine ausführlichen Erklärungen, für deine super verständlichen Ausführungen. Und ja, dass du dir die Zeit genommen hast, um dieses Thema hier zu beleuchten. Und danke auch für dein tolles Buch Venusvenen. Ich sag's nochmal, es gibt auch eine Website dazu, die heißt typischerweise venusvenen.de. Kann man sich auch gut merken. Ich mag übrigens dieses Wort auch sehr, die Venusvenen. Und große Empfehlung dafür, schaut euch das mal an, schaut da mal rein, geht mal in die Buchhandlung eurer Wahl. Da findet ihr das bestimmt im Regal. Und wenn es gerade ausverkauft ist, dann einfach mal bestellen lassen, reinschauen und ihr werdet begeistert sein.
Liebe Angela, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich eingeladen war.
Ich danke dir fürs Hiersein und wir danken fürs Zuhören und sagen bis zur nächsten Folge. Lasst es euch gut gehen und denkt dran, ihr habt alle schöne Beine.
Tschüss.
Tschüss.
Der für Sie Podcast Crazy Sexy Wechseljahre ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klamt. Weitere Informationen rund um das Thema Wechseljahre gibt es auf fürsie.de.
Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Venustasin. Venustasin Retard verleiht schweren Beinen Leichtigkeit und lindert studienbelegt unterschiedliche Symptome des Venenleidens. Die Venustasin-Retard-Kapseln setzen kontinuierlich den Wirkstoff frei, was für eine bessere Magenverträglichkeit sorgt. Bei müden Beinen hilft die Venustasin-Creme und das Venustasin-Gel, indem sie die Beine pflegen, kühlen und vor Austrocknung schützen. Weitere Tipps für gesunde Venen gibt es auf www.venustasin.de. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.